Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am 10. Sonntag nach Trinitatis, der auch Israel-Sonntag genannt wird. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, als mein Schwiegervater, der Goldau Frank, noch Chorleiter war und wir mit dem Posaunenchor an dem Sonntag dran waren, hat er meistens irgendein israelisches Musikstück noch zum Klingen gebracht. Es war immer, mich erinnert das immer, wenn ich das las, Israel-Sonntag, ja, da war mal was. Der Israel-Sonntag soll aber für uns auch symbolisieren, dass wir mit dem israelischen Gebiet, mit den Juden, wir als Christen eine besondere Verbindung haben. Und ich glaube, es ist gut und es tut Not, wenn wir an diesem Sonntag heute speziell das Volk und das Land Israel mit ins Gebet einschließen und darum bitten, dass dort der Krieg, die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen und vor allem die humanitäre Katastrophe ein Ende nehmen. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe
und auf
Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, danke, dass du da bist. So wie du vor Zeiten da warst, bei Abraham, Isaak und Jakob, wie du damals da warst und das Volk Israel erwählt hast zum Zeugen deines Namens in der Welt. Und du bist ihm treu geblieben bis heute. Hab Dank, dass du da warst damals, als du durch Jesus deine Kirche gerufen hast, dir zu dienen. Hast sie durch die Zeiten geführt und getragen. Dann bitten wir dich, Herr, gib deinen Heiligen Geist, dass wir mit allen Getauften wachsen im Glauben und dass wir eintreten für Frieden und Weisheit und dass wir eintreten für dein Volk Israel. Gemeinsam mit ihm loben wir dich. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistellesung für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 11. Kapitel. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Damit ihr nicht überheblich werdet, liebe Brüder, möchte ich euch anvertrauen, was mir Gott offenbart hat. Ein Teil des jüdischen Volkes ist zwar blind für die Botschaft von Jesus Christus, aber das wird nur so lange dauern, bis alle Heiden, die Gott dafür ausersehen hat, den Weg zu Christus gefunden haben. Danach wird ganz Israel gerettet, so wie es bei den Propheten heißt, aus Jerusalem wird der Retter kommen, er wird Israel von seiner Gottlosigkeit bekehren. Und das ist der Bund, den ich mit ihnen schließe, ich werde sie von ihren Sünden befreien. Indem sie das Evangelium ablehnen, sind viele Juden zu Feinden Gottes geworden. Aber gerade dadurch wurde für euch der Weg zu Christus frei. Doch Gott hält seine Zusagen und weil er ihre Vorväter erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er seine Zusagen. Früher habt ihr als Heiden Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden Christus ablehnten, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott jedem Menschen in Christus barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen jetzt Gottes Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle Menschen, Juden wie Heiden, ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank. Thank you.
Das Evangelium steht bei Markus im 12. Kapitel. Ein Schriftgelehrter war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Deshalb fragte er ihn: Welches von allen Geboten Gottes ist das Wichtigste? Jesus erwiderte: Dies ist das wichtigste Gebot. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollst du von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen so, wie du dich selbst liebst. Es gibt kein anderes Gebot, das lebenswichtiger ist als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte: Meister, du hast recht. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen neben ihm. Ihn sollen wir lieben mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Und auch unsere Mitmenschen sollen wir so lieben wie uns selbst. Das ist mehr als alle Opfer, die wir Gott bringen könnten. Jesus erkannte, dass dieser Mann ihn verstanden hatte. Deshalb sagte er zu ihm: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Die Zeit, in der wir leben, ist geprägt, bei vielen jedenfalls, wie ich merke, von Angst. Wir haben Angst, dass Krieg ist, dass der Krieg vorankommt, dass er vielleicht zu uns kommt. Angst vor dem Klima, dass es zu heiß wird, dass es zu kalt wird. Die Angst macht uns Not, weil sie uns vor allen Dingen Schwierigkeiten macht, Vertrauen zu lernen. Vertrauen aber, dazu lädt Gott uns ein, zum Glauben, der nichts anderes ist als Vertrauen. Nur so können wir der Angst begegnen. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus dem zweiten Buch Könige. Am siebten Tage des fünften Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, als Feldhauptmann des Königs von Babel nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem. Alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und die ganze Heeresmacht der Chaldäer, die dem Obersten der Leibwache unterstand, riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk aber, das übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen waren und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, weg. Aber von den Geringen im Lande ließ er Weingärtner und Ackerleute zurück. Herr, segne dein Wort an uns und segne uns. Lass nicht zu, dass wir verderben. Dir sei Lob und Preis. Amen. Als ich vor vielen Jahren nach Sosa kam, da ist mir natürlich in Sosa manches aufgefallen. Unter anderem, dass in Sosa viele Menschen an Israel interessiert sind. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das ist ja auch bemerkenswert, was da eigentlich passiert. Nach 1900 Jahren, Israel ist im Jahre 70 zerstört, zerstreut worden, nicht mehr existent als Staat. Nach 1900 Jahren gibt es plötzlich wieder einen Staat Israel. Ich kenne kein anderes Land, das in dieser Art und Weise in die Weltgeschichte eingegangen ist. Andere fahren gerne hin. Christen sind interessiert, weil natürlich Jesus aus diesem Volk und aus diesem Lande kommt. Viele fahren hin und wollen die Städten sehen, wo er gelebt hat. Und in diesen Tagen gucken natürlich alle auf Israel, auf Gaza, auf das, was dort geschieht. Und manchem geht es vielleicht wie mir, er kann es nicht fassen. Der 10. Sonntag nach Israel ist klassisch in unserer Kirche, der Israelsonntag. Er liegt nahe bei dem Tag, an dem die Juden jedes Jahr der Zerstörung des Tempels gedenken. Da fasten sie, da klagen sie um den verlorenen Tempel und bringen ihre Klagen vor Gott. Zweimal ist der Tempel zerstört worden. Das erste Mal 587 oder 86 vor Christus und dann im Jahre 70 nach Christus. Danach wurde er nicht mehr aufgebaut. Wir wissen ziemlich genau, was im Jahre 587 vor Christus in Jerusalem geschehen ist. Darüber erzählt das Alte Testament. 10 Jahre zuvor hatte der König von Babel so etwa 10.000 Menschen aus Jerusalem ins Exil weggeführt, die 10.000 Obersten. Also da war es vielleicht ein Glück, dass man nicht zu den hohen Leuten gehört. Die meisten wollen ja gerne hohe Leute sein. Da war es ein Glück, jedenfalls nicht zu den oberen 10.000 zu gehören. Der König von Babel setzte in Israel einen König ein, der hieß Zedekia. Zedekia hatte dem babylonischen König Nebukadnezar beim Namen Gottes Gefolgschaft und Treue geschworen. Aber wie das so ist, Irgendwann war ihm die Abhängigkeit leid. Er lehnt sich auf. Und der König von Babel kommt, beziehungsweise lässt schicken. Anderthalb Jahre wird die Stadt Jerusalem von babylonischen Truppen belagert und schließlich wird sie eingenommen. Die Stadtmauern werden zerstört und eben auch der Tempel ausgeraubt und zerstört. Möglicherweise, man weiß das nicht so genau, gehört die Bundeslade zur Beute der Eroberer. Von ihr jedenfalls fehlt seither jede Spur. Und bis heute gibt es immer mal Menschen, die unterwegs sind und suchen sie. Gefunden haben sie sie bisher nicht. Die Bundeslade war über Jahrhunderte hinweg der sichtbare Beweis, dass Gott seinem Volk nahe ist. Große Teile werden ins Exil nach Babylonien geführt. Nur ein paar Bauern und Weingärtner dürfen zurückbleiben, wehrlos, ohne Führung. Sie stellen keine Gefahr mehr dar. Manche aus unseren Reihen, die vielleicht sogar noch zur Kriegsgenerationen gehören, also die den Zweiten Weltkrieg oder zumindest die Ausläufer davon noch erlebt haben. Mancher von uns wird bei der Schilderung der Ereignisse von damals an unsere Kriegszeiten denken, an unsere Zeiten der Deportation, an Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Denen, die nach dem Kriege geboren wurden, so wie ich, haben die eindrücklichen Schilderungen von Eltern und Großeltern eine Ahnung vermittelt von der Grausamkeit des Geschehens, die Schrecken dieser furchtbaren Zeit haben aber offensichtlich nicht ausgereicht, um diese Dinge endgültig aus unserer Welt zu verbannen. Was muss eigentlich noch passieren? Sie haben auch in den vergangenen Jahren überall auf dieser Erde ihre furchtbare Fortsetzung gefunden. Mir bleibt ganz wesentlich in Erinnerung die Geschehnisse, die vor Jahren in Ruanda stattfanden, als zwei Volksgruppen, Hutus und Tutsis, mit unermesslichem Hass einander verfolgt und ermordet haben. Mehrere hunderttausend sind damals ums Leben gekommen. Nein, das Wort reicht nicht. Abgeschlachtet, niedergemetzelt, mit aller Grausamkeit vom Leben zum Tod befördert. In Bosnien konnten und können bis heute Serben, Kroaten und Muslime einander nicht ertragen. Bis heute müssen in den Städten Sperrriegel und Schranken mitten durch die Städte hindurchgehen, damit die Menschen nicht aufeinander losgehen und einander die Schädel einschlagen. Die Menschenverachtung drückt sich auch sprachlich aus. Man muss nicht immer Gewehre und Knüppel und so nutzen. Es reicht das, was bei uns aus dem Munde kommt. Auf dem Höhepunkt des Balkankrieges sprach man von ethnischer Säuberung. Das Wort wurde damals zum Unwort des Jahres erklärt, weil es in grotesker Weise verharmlosen die Eskalation im Handeln des Unmenschen beschreibt. Mit Verschleppung, so wie Nebukadnezar das noch machte, Verschleppung ins Exil, mit solchen Dingen geben wir uns ja auch gar nicht mehr zufrieden. Im Krieg werden heute Menschen und Völker nicht nur besiegt. Nein, vernichtet sollen sie werden. Frauen werden durch Massenvergewaltigungen psychisch zerstört, Männer in Todeslagern und beim Massakern ermordet. Mancher, der sich an die Texte des Alten Testamentes wagt, der erschreckt vor der dort geschilderten Grausamkeit. Und das, glaube ich, es ist gut, wenn wir erschrecken, wenn wir solche Texte lesen. Dennoch, die Ereignisse damals sind kaum zu vergleichen mit dem, wozu Menschen in unserer Zeit fähig sind. Wenn wir nun derzeit als Zaungäste der Geschichte solche Ereignisse wahrnehmen, seien es die Schrecken der Zerstörung Jerusalems im Jahre 587 vor Christus oder seien es die Grausamkeiten unserer Tage, die Kriege oder die Einzeltaten, die Selbstmordattentate, dann erlebe ich im Gespräch, dass ganz unterschiedliche Gefühle uns dabei beschleichen. Das Erschrecken, das Nichtverstehen des Fanatismus, das ist nur eine Seite. Manchmal mag uns aber auch ein anderes Gefühl beschleichen. Und mancher sagt es eben laut und deutlich. Das geschieht denen recht. Jerusalem, wenn es zerstört und der Tempel zerschlagen wird. Haben die Juden in ihrer Arroganz, das auserwählte Volk Gottes zu sein, den Bogen nicht doch schon längst überspannt? Das höre ich manchmal. Recht geschieht den Israelis. Haben sie die Palästinenser mit ihrer Siedlungspolitik nicht bis aufs Blut gereizt? Recht geschieht den Serben, wenn heute in Serbien Not und Armut regiert, wenn die Menschen wieder auf die Straße gehen. Haben sie nicht mit ihrer menschenverachtenden Aggressionspolitik genau das verdient? Solche Argumente höre ich. Recht geschieht Syrien, wenn die Städte zerstört und die Menschen geflohen sind. Die Menschen sind doch selber schuld, wenn sie einem Diktator so lange die Treue gehalten haben. Von Russland, der Ukraine, Gaza muss ich hier nicht reden. Die Bilder und Nachrichten kriegen wir jeden Tag frei Haus. Vielleicht kennen Sie solche Gedanken. Und vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die dieses Denken durchaus zu unterdrücken versuchen, in sich selbst zu ersticken, wo immer es auftaucht, weil Sie eine Ahnung haben, solches Denken ist nicht gut und hilft nicht zum Frieden. Aber vielleicht gehören Sie auch zu jenen, die diesen Gedanken Raum geben, die sie äußern, argumentieren in der Familie, bei Freunden, am Stammtisch. Ich höre das manchmal. Und ich habe den Eindruck, wir haben die Scham verloren. Die Scham, die uns früher noch davor bewahrte, solche menschenverachtende Argumentation öffentlich zu vertreten. Anstelle von Scham könnte ich auch von Gottesfurcht reden, die wir verloren haben. Und Gott? Nach Gott aber will ich fragen, wo ist der in all diesem Schrecken? Ist er nicht sowieso letztlich der Schuldige an all den Grausamkeiten? Warum lässt er alles zu? Warum verhindert er es? Macht es ihm vielleicht Spaß, wenn Menschen leiden? Ich will dir sagen, wie Gott sich zu all diesem Unfassbaren verhält. Gott steht nicht am Zaun, Gott schaut nicht zu. Gott gehört nicht zu denen, die auf der Autobahn langsamer fahren und gaffen, wenn es einen schweren Unfall gegeben hat. Er diskutiert nicht über Recht und Unrecht, er diskutiert nicht über Schuld und Unschuld. Als Jesus nach Jerusalem kommt, da schaut er auf diese Stadt, schaut sich das Panorama dieser Stadt an. Er nimmt die ganze Stadt mit ihrem Glück und mit ihrem Unglück in den Blick. Und dann weint er. Er weint über diese Stadt Jerusalem und sagt: Jerusalem, wenn doch auch du erkennen würdest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Es wird eine Zeit über dich kommen, da werden Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Das sagt Jesus, und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und Jesus weint. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Gott weint. Und Gott bleibt nicht vor der Stadt stehen. Er geht hinein. Er geht hinein in das Glück und in das Leid dieser Stadt. In Jesus teilt Gott beides mit Jerusalem, Glück und Leid. Er bleibt nicht Zaungast der Geschichte, sondern er wird selbst ein Teil in dieser Geschichte, dieser Welt. Den Zorn, die Wut, die Grausamkeit der Menschen, er zieht sie auf sich. Das Kreuz auf Golgatha macht deutlich, wie sehr Gott an unserem Leiden Anteil nimmt. Und das Kreuz macht deutlich, dass Gott das Leiden der Welt nicht nur erträgt, sondern Gott verwandelt es auch. Bei Gott folgt auf das Kreuz die Auferstehung. Bei Gott ist möglich, was bei Menschen unmöglich ist. Dass aus dem Bösen der Welt und aus dem Bösen in uns Gutes erwachsen kann. Gott kann und tut es auch. Er verwandelt das Böse. Das kann Gott alleine. Er will es tun bei dir und bei mir. Der Anfang ist gemacht, wenn wir lernen, über das Böse in der Welt und über das Böse in uns zu weinen. So wie Jesus über Jerusalem weinte. Gott helfe uns, dass es uns gelingt, über uns selber zu weinen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Thank you.
ein paar Nachrichten. Das Dankopfer, das wir heute bitten, ist für jüdisch-christliche Arbeitsgemeinschaften, auch für andere Arbeitsgemeinschaften gedacht und wird ihrer Liebe herzlich anbefohlen. Heute ist kein Kindergottesdienst, aber ab 1. September ist, das ist ein Montag, ist wie gewohnt wieder Christenlehre, 1. bis 4. Klasse. Da war ja ein bisschen eine Unsicherheit. Es wird nun so sein, dass die Katrin C. wieder diesen Dienst übernimmt. Die genauen Zeiten, also es bleibt beim Montag, die genauen Zeiten, bitte entnehmen Sie dem Aushang, die müssen wir noch ein bisschen abstimmen. Morgen ist junge Gemeinde in der Hintertür. Am Mittwoch Konfirmandenunterricht für die 7. und 8. Klasse. Die Zeiten kennen die jungen Leute. Und am Mittwoch ist auch Jungschar für 5. und 6. Klasse, 16.30 Uhr in der Hintertür. Die Therese Kramer macht am Donnerstag um 16 Uhr den Singkreis für die Kleinen im Pfarrsaal. Und am Donnerstag startet auch der neue Kinder- und Jugendchor, also das, was bei uns klassischerweise immer Chorende hieß und heißt, das findet nun auch wieder statt. Da haben sich zwei gefunden, die gesagt haben, wir machen das ab 17 Uhr. Und in der Sommerzeit wird es ja mal in der Kapelle sein, da startet es jetzt auch am Donnerstag in der Kapelle. Und Freitag 19.30 Uhr, Bibelstunde. Nächsten Sonntag ist Gottesdienst, 9.30 Uhr, mit Taufgedächtnis und im Anschluss an den Gottesdienst ist Abendmahl. Gefeiert haben wir auch gestern zum Beispiel, Goldene Hochzeit. Bernhard und Rosalinde Teubner haben hier ihren Segen noch einmal empfangen und wir haben gefeiert und freuen uns mit den beiden. Wir feiern, weil wir fröhlich sind und manchmal sind wir auch traurig. Auch die Traurigkeiten teilen wir in der Gemeinde. Lasst uns dazu aufstehen. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurde Ursula Lotte Lüttke, geborene Talbitzer, im Alter von 92 Jahren. Wir danken dir, Herr, für dieses lange Leben. Wir danken dir, Herr, dass du jeden Tag und jeden ihrer Schritte kennst, dass du da warst, ihn begleitet hast und dass wir nun getrost sie auch in deine Hände geben dürfen. Was nun kommt, wissen wir nicht, aber du weißt es, du kennst es. Begleite sie mit deiner Barmherzigkeit und Liebe auf dem Wege, der jetzt kommt. Segne auch die Familie, hilf in aller Trauer zum Trost und am Ende zum Frieden. Dir sei Lob und Preis. Amen.
Thank you. Haben Sie vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Den Wochenspruch will ich Ihnen nicht vorenthalten. Er stammt aus dem Psalm 33 und heißt: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Jetzt wollen wir das nächste Lied singen und die Gaben zusammenlegen. Wir danken dir, Herr, dass du uns ausrüstet mit allen Gaben, die nötig sind, um unsere Dienste zu tun, zu denen du uns gerufen hast. Hab Dank, dass es Verständigung und Gespräch und gemeinsame Arbeit gibt zwischen den Religionen, dass Juden und Christen, die sich so lange gegenseitig verfolgt haben, dass sie zusammensitzen und gemeinsam überlegen, wie sie glauben können und wie sie dir die Ehre geben können. Hilf, Herr, dass das an vielen Stellen noch möglich sein wird. Segne dazu diese Gaben. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Du, unser Gott, du bist der Schöpfer Himmels und der Erden. Und Jesus lädt uns ein, dass wir dich Vater nennen dürfen. Wir preisen dich für das, was du tust. Aus Liebe hast du geschaffen, was wir sehen und worin wir leben. Du nährst das ganze Universum mit deiner Liebe. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Und weil Jesus uns zeigt, dass du unser Vater bist, kommen wir zu dir. Wir bitten um Vergebung für das, was wir einander und deiner Schöpfung zugefügt haben, in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, hier bei uns und überall in dieser Welt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hilf uns, nicht zu vergessen, dass du uns doch gerufen hast, um Friedensstifter zu sein, einander zu helfen, dass einer dem anderen hilft, die Fülle des Lebens zu empfangen. Schau herab auf alle Menschen, die Hunger leiden, unter Vertreibung leiden, Unrecht, Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung erleiden. Für sie rufen wir, Herr, erbarme dich. Für Jerusalem, für Israel, für die palästinensischen Gebiete erbitten wir einen besonderen Segen. Wir beten darum, dass die, die dort wohnen, das auch entdecken, dass sie Kinder des einen Vaters sind. Und dass es dein Wille ist, dass jedem von ihnen gleichermaßen die ganze Fülle des Lebens zuteil wird. Gib den Menschen in Israel und den Palästina die Weisheit und den Mut, alles zu tun, um Frieden zu wirken. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Lass uns bedenken, dass das Streben nach Macht und Herrschaft, nach materiellem Gewinn nicht dauerhaft glücklich macht. Führe unsere Wege zum Mitmenschen, zu dem, der uns braucht, zu dem, den du uns anvertraut hast, zu dem, dem wir uns anvertrauen können. Lass uns auf unseren Wegen von dir getragen wissen. Dich loben und preisen wir heute und bis ans Ende unserer Tage. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das letzte Lied wollen wir miteinander singen.
Thank you.
Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Was wären unsere Gottesdienste ohne diesen besonderen liturgischen Gruß am Ende? Vielen Dank, Basti. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Jetzt wünsche ich uns einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen.